So, weiter geht's hier auf der Foskes 2025 im OpenStreetMap-Blog hier am zweiten Tag. Und ich freue mich hier, den Michael Reichert begrüßen zu dürfen, auch vielen bekannt wahrscheinlich als Nakana, sehr aktiver Mapper mit einem Faible für Bahninfrastruktur und Fahrradinfrastruktur, wenn ich das so sagen kann. Und der stellt sich jetzt die Frage, OpenStreetMap ist doch vollständig. Und wie ich es verstanden habe, richtest du dich da eher nicht an die Couchmapper, sondern an die Leute, die vor Ort mappen wollen. Und mal gucken, was du da so zu bieten hast.
Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. OpenStreetMap ist doch vollständig, ist das, was man mir gelegentlich sagt, wenn ich sage, mach doch bei OpenStreetMap mit. Und meine kurze Antwort darauf ist, nein. Ich möchte euch sagen, warum ich heute diesen Vortrag halte, weshalb meiner Meinung nach OpenStreetMap noch nicht vollständig ist und wahrscheinlich auch nicht sein wird. Ich werde dann über Nodes und Fix-Me's bei OpenStreetMap sprechen, wie ich mappingwürdige Gebiete identifiziere, andere Features und Attribute, die man noch mappen kann und sollte, und Überfassungsmethoden und den Zeitaufwand dafür. Die Motivation ist, ich fahre gerne Fahrrad, ich habe dann auf Radreisen auch gerne mein Zelt dabei und irgendwie will ich nicht bloß durch die Gegend fahren, sondern ich will auch noch was Produktives tun. Also für OpenStreetMap. Aber wohin? Deutschland ist groß, Europa ist noch größer, wo ich alles hinfahren könnte. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, ja, in welche Gebiete, wo lohnt es sich am meisten, wo sind die OpenStreetMap-Daten am schlechtesten? Wo braucht es am meisten helfende Hände? Der erste Blick, das nehme ich, wenn ich irgendwie mal sonntags eine Radtour mache. Ich schaue mal nach Notes, das sind die Fehlermeldungen bei OpenStreetMap auf der Website. Die kann man auch einblenden, indem man rechts auf diese Layer-Auswahl klickt und dann da den Haken setzt bei Hinweise Fehlermeldungen. Und da gibt es dann entweder anonyme Notes oder es gibt auch Notes, die von angemeldeten Benutzern angelegt wurden. Das sind Hinweise zu Datenfehlern. Diese Hinweise sind aber nicht immer richtig und viele davon brauchen auch eine Besichtigung vor Ort, um zu kontrollieren, dass das auch alles stimmt. In dem Fall war es eine anonyme Note in einem unangemessenen Tonfall, aber das sei jetzt mal dahingestellt, da fährt man halt dahin und korrigiert das, prüft das, ob das so ist. In manchen Städten gibt es sehr viele Fehlermeldungen, da kann man dann filtern, zum Beispiel auf der Website von Anton Koreff, dem OSM Note Viewer. Da kann man zum Beispiel all diejenigen wegfiltern, die von Street Complete angelegt wurden, indem man schlicht und einfach einen Filter darauf macht, dass der String Attached Photos nicht enthalten ist. Vorteil davon ist, dass man dann wirklich nur noch die Nodes hat, bei denen eine Besichtigung vor Ort notwendig ist. Weil Street Complete legt in Fällen, die sich nicht über die App einfach beantworten lassen, eine Note an und lädt dazu ein, zwei Fotos auf die Street Complete Website hoch. Das kann man aber alles vom Schreibtisch aus bearbeiten. Eine zweite Möglichkeit, wie Fehler in OpenStreetMap auffindbar sind, sind sogenannte Fix-Me's. Das Fix-Me-Tag, das ist ein uraltes Tag im OpenStreetMap-Sinne. Davon gibt es derzeit in Deutschland ca. 240.000 Objekte, die ein Fix-Me in Kleinbuchstaben oder Fix-Me in Großbuchstaben haben. Tendenz steigend. Wobei ich den Verdacht habe, dass hier zwei massenhafte Bearbeitungen sichtbar sind, weil das ist nämlich die zeitliche Entwicklung für Deutschland, die wir hier sehen. Fix-Me's findet man zum Beispiel im OpenStreetMap-Inspektor. Unter Tagging gibt es zwei Layer mit Fix-Me's auf Nodes und Fix-Me's auf Waze. Da wird auch nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Es wird auch noch das To-Do-Tag ausgewertet. Man muss aber, oder sollte aber, bevor man dorthin fährt, vielleicht mal kurz in die Historie schauen. Das heißt, man klickt dann im OSM-Inspektor auf das Objekt drauf, kann dann auch mal lesen, was da erfasst ist, sollte sich aber von diesem Last Change nicht irritieren lassen, denn das ist die letzte Bearbeitung von dem Objekt in OSM. Es kann aber sein, dass das Fix-Me-Tag schon längst veraltet ist. Hier ein Beispiel ums Eck, vor dem Workshop-Gebäude ist ein Hydrant. Da hat 2015 bei der letzten Foskes-Konferenz ein Mapper ergänzt, zurzeit nicht sichtbar wegen Baustelle als Fix-Me. 2022 hat ein anderer Mapper per Street Complete erfasst, dass der Hydrant im Grünstreifen liegt. Das Fix-Me-Tag hat er aber nicht weggemacht. Da jetzt hinzufahren wäre etwas unnötig. Das kann man, glaube ich, guten Gewissens vom Schreibtisch aus löschen, dieses Fix-Me-Tag. Das ist einfach ein Überbleibsel. Und das ist leider auch bei vielen der Fall. Aber Fix-Me's und Notes sind gut, um mal kleine Touren zu planen, um ein paar Stationen zu haben, die man abfahren kann. Aber wenn es jetzt um die systematische Verbesserung von Daten geht, auf ein Thema bezogen, dann möchte ich euch anregen, schaut auf Surface und Track-Type und auch noch ein bisschen auf Smoothness. Mit dem Surface-Tag wird in OpenStreetMap erfasst, welche Oberfläche eine Straße oder ein Weg hat. Track-Type ist ein Tag, das bei Feld- und Waldwegen verwendet wird, hat 5 Stufen, reicht ungefähr von asphaltiert bis Gras- und Erdpiste. Und 14% aller Feld- und Waldwege in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben noch kein Surface und auch noch gar kein Track-Type-Tag. Das insgesamt gibt es 1,5 Millionen Kilometer Feld- und Waldwege in diesen 3 Ländern. Und wenn man das komplette Straßen- und Wegenetz nimmt, also von der Autobahn bis zum Pfad, dann sind wir bei 41% der Länge, die keine Oberflächenangabe hat. Gesamtlänge sind 1,9 Millionen in den 3 Ländern. Man sieht übrigens auch nebenbei, die meisten Wege sind Feldwege. Und es fehlt hauptsächlich das Surface-Tag bei Treppen, bei Erschließungswegen, Erschließungsstraßen, Grundstückszufahrten, bei Fußwegen, bei Nebenstraßen außerorts und bei Anliegerstraßen innerorts. Das klassifizierte Straßennetz hat überwiegend schon Surface, wobei Autobahnen da wieder rausragen, da gibt es erstaunlich viele, die doch noch keinen Surface haben. Und wie sieht es dann jetzt auf der Karte aus? Hier mal die Overpass-Abfrage für Münster. In Münster ist es so, dass dieses Surface-Tag eigentlich nur noch auf Grundstückszufahrten fehlt. Aber im ländlichen Raum sieht es viel schlimmer aus. Das hier ist in der Eifel bei Gerolstein. Eigentlich ist das komplette Feld- und Waldwegenetz ohne Surface, ohne Track-Type. Man kann mit diesen Daten dort kein vernünftiges Fahrradrouting derzeit machen. Entweder der Router schickt einen auf die Bundesstraße oder der Router schickt einen auf irgendwelche Erdwege, wo man im Schlamm versinkt. Beides ist nicht zufriedenstellend und die Nutzer dieser Routing Engines ärgern sich danach darüber, dass Komoot sie mal wieder in den Schlamm geschickt hat. Die Overpass-Abfrage ist die hier, die könnt ihr dann auch aus den Präsentationsfolien herauskopieren und dort ausführen, wo ihr gern hinfahren möchtet. Ich habe auch angeschaut, wie das denn in ganz Deutschland aussieht und das analysiert. Also rote Töne sind hier für eine schlechte Abdeckung. Das ist jetzt die Abdeckung mit Surface und blaue Töne für sehr gut. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal einfach mit nach Berlin reingehen, da haben wir 84% des Straßen- und Wegenetzes mit Surface-Angabe. Aber es gibt auch in der Altmark Gegenden, da sind es unter 50%, hier 45%. Okay, da ist ein Stück weit Truppenübungsplatz drin, das sind 36%. Auch im Münsterland sieht es etwas besser aus. Man kann so sagen, also die Gegenden, wo es relativ schlecht ist, ist die Schweiz, vor allem in den Alpen. Und was auch herausragt, das ist Oberösterreich, die Gegend zwischen Linz und Passau und auch das ganze Umland um Passau drumherum in Niederbayern. Und auch erstaunlich große Teile Österreichs, wo wir stellenweise tatsächlich nur auf 17% des Straßen- und Wegenetzes eine Oberflächenangabe haben. Ignoriert bitte hier die Kacheln am Rand des Gebiets, das sind auch Artefakte, da kann es auch passiert sein, dass einfach bloß 300 Meter drin sind und die gerade keine Oberfläche haben. Und das Ganze dann noch für Track-Type, also jetzt nur Feld- und Waldwege. Da ist die Abdeckung etwas besser. Da haben wir in manchen Teilen Deutschlands systematisch über 90%, wo mindestens Track-Type oder Surface an den Feld- und Waldwegen erfasst ist. Es gibt aber immer noch einige Gegenden, die herausragen. Und ich empfehle deswegen, wenn ihr einen Urlaub plant, dann fahrt doch nach Oberösterreich oder nach Schleswig-Holstein oder Die Gegend zwischen Berlin und Schwerin ist auch OpenStreetMap rückständig. Aber selbst wenn Oberflächenangaben und Tracktype erfasst sind, was wir damit nicht sehen können, ist, welcher Teil des Netzes überhaupt noch gar nicht erfasst wurde. Und dafür braucht es einen geschulten Blick auf die Karte. Also wenn man lang genug OSM-Karto anstarrt, dann sieht man, was typischerweise ein dichtes und gut erschlossenes Waldwegenetz ist und wo verdächtige Lücken sind. Wenn wir jetzt hier diesen Screenshot aus dem Schwarzwald bei Oppenau anschauen, dann sehen wir hier, der Wald, der ist gut erschlossen. Da sind praktisch alle relevanten Wege drin. Aber es gibt hier so einen Bereich, der ist verdächtig leer. Auch da sieht es relativ leer aus. Und es ist nicht so, dass es hier besonders steil ist und da ist es flach. Im Gegenteil, es ist überall steil dort. Das sieht man auch, weil die Wege so sehr gewunden sind. Wenn man weiter reinzoomt, fällt es auch noch besser auf. Und meine Herangehensweise in den Fällen ist, wenn ich solche Gegenden finde, ich schaue mal in die amtlichen Daten, Geoportal BW, und da sieht die Gegend aus, als hätte sie ein ähnlich dichtes Netz. Aber nicht jeder Weg, der hier sichtbar ist, existiert auch. Ein ganzer Haufen davon ist zugewachsen. Da wachsen Brombeeren drauf oder ganze Bäume schon. Aber es ist ein Hinweis, da könnte was sein. Wenn man das dann noch mit Luftbildern abgleicht, kann man daraus eine Wanderroute planen, die im schlimmsten Fall mal Querfeld einführt. Aber außerhalb von Naturschutzgebieten darf man sowieso in den meisten Bundesländern im Wald einfach so herumlaufen als Fußgänger. Und wenn das Wegenetz erfasst ist, dann stellt sich die Frage, sind die markierten Wanderrouten überhaupt erfasst? Hier, es ist auch im Schwarzwald, aber ein bisschen weiter entfernt, bei Titisee Neustadt. Titisee ist hier gerade ein bisschen südlich von dem Ausschnitt. Das hier ist die typische Dichte von Wanderrouten im Schwarzwald. Und hier fehlt gefühlt was. Da ist hier sind zwei Fernwanderwege drin oder drei, aber mehr ist nicht drin. Was ist hier die Lösung? Man schaut in Outdoor Active. Outdoor Active hat von vielen Wanderwegevereinen die Netze importiert in seinem Datenbestand. Und Outdoor Active bietet auch so Tourenportale für Fremdenverkehrsvereine und Naturparks an, die Outdoor Active für diese Organisationen betreibt. Und dann geht man einfach zum Beispiel ins Tourenportal vom Naturpark Schwarzwald-Mitte-Nord, schaltet den entsprechenden Layer an und sieht dann das Wegenetz des Schwarzwaldvereins. Das ist hier so hellrot und es ist schön dicht. Und eine meiner nächsten Wanderungen wird wahrscheinlich mal mehrere Tage durch den Südschwarzwald über unmarkierte Wege führen. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie man schlecht erfasste Gebiete identifizieren kann. Postbriefkästen sollen nach § 17 Absatz 3 Postgesetz in zusammenhängend bebauten Wohngebieten höchstens 1000 Meter entfernt sein. Na, dann schauen wir doch einfach mal auf die Karte. Ja, hier ist die Gegend ist sehr, sehr zersiedelt. Es gibt aber doch einige zusammenhängend bebaute Quartiere. Hier im Norden von Münster sieht man die übliche Dichte von Briefkästen. Aber hier zum Beispiel in Ostbevern, das sieht für mich aus, als fehlen da noch so ein, zwei Briefkästen im nördlichen Teil der Ortschaft. Oder auch hier in Sprakel, da dürfte es auch mindestens einen Briefkasten geben, weil das ist eine geschlossene Ortschaft. Also einfach mal hinfahren, Briefkasten suchen. Und nicht nur Briefkasten suchen, sondern dort, wo der Briefkasten fehlt, fehlt meistens auch noch viel mehr. Zum Beispiel die Läden sind einfach hoffnungslos veraltet oder sie fehlen ganz. Die Bushaltestellen sind nicht gut erfasst. Es fehlen Sitzbänke, Parkplätze, was auch immer. Oder es sind Gasthöfe noch erfasst, die es gar nicht mehr gibt. Und das ist auch eine Anregung, wenn ihr irgendwie eine Radtour plant, dann macht doch eine Radtour von Gasthof zu Gasthof. Im ländlichen Raum hat es zwei Drittel der sowieso schon aufgegeben. Das heißt, da habt ihr gar keine Gelegenheit mehr, eine Pause zu machen. Und damit ihr auf dem Weg zum Gasthof nicht an einer niedrigen Brücke hängen bleibt oder die Leute, die dann hinter euch kommen, erfasst bitte auch Durchfahrtshöhen, Durchfahrtsbreiten, zulässige Gewichtsgrenzen auf Bauwerken. Dafür gibt es auch Möglichkeiten, die zu finden, zum Beispiel Max Weight und Max Weight Signed. sind Tags, mit denen angegeben wird, was das zulässige Gewicht auf einer Brücke ist, oder falls es nicht angegeben wird, nicht ausgeschildert ist, wird das zweite Tag verwendet. Kann man mit einer Overpass-Abfrage erfragen. In dem Fall hier, das sind alle Brücken in und um Münster, bei denen diese Information auch fehlt, mit Ausnahme von Fuß- und Radwegen. Sonst gäbe es zu viel False Positive. Sonst wäre die Karte voll. Und es gibt auch die Max-Height-Map. Mit der kann man nach Brückendurchfahrten suchen, also unter der Brücke durch, wo eine Straße unter einer Brücke durchgeht und die Durchfahrtshöhe noch fehlt. Nebenbei gibt es dort auch einige Layer, mit denen man sehen kann, wo schon zulässige Längen, Breiten, Höhen, Gewichte, Achslasten und so weiter erfasst sind. Das ist im Grunde eine Qualitätssicherungskarte für LKWs. Und diese Daten sind wichtig. Sehr viele Verkehrsunternehmen machen ihr Routing für Omnibusse heutzutage mit OpenStreetMap-Daten. Die werden zwar in ihrer lokalen Umgebung vielleicht schon schauen, dass die Durchfahrtszonen erfasst sind, damit sie keine falschen Routen mehr bekommen, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Unternehmen, die dort fahren, zum Beispiel im Reiseverkehr. Zu den Mapping-Methoden. Und damit bin ich auch im letzten Teil des Vortrags. Man kann entweder einzelne Orte anfahren oder zu Fuß hingehen. Das heißt, man hat eine Tour, bei der die Fortbewegung dominiert. Dann nimmt man zum Beispiel Street Complete oder einen der anderen mobilen, vollwertigen Editoren wie Vespucci für Android, GoMap, für iOS oder Everydoor, das auf beiden mobilen Plattformen verfügbar ist. Und erfasst dann direkt dort was vor Ort, was man gesehen hat. Und dann geht es weiter zum nächsten Ziel. Die andere Möglichkeit ist eher ein systematisches Vorgehen, bei dem das Mapping dominiert und weniger die Fortbewegung. Zum Beispiel Fotomapping mit einer Actionkamera, also zum Beispiel GoPro oder DJI, die am Fahrrad montiert ist oder am menschlichen Körper, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Oder man setzt Wegpunkte und macht Notizen oder macht Fotos mit dem Smartphone. Oder man tut direkt vor Ort alles gleich einpflegen mit Vespucci oder GoMap. Wie lange dauert das? Also Mapping mit dem Fahrrad, wenn man Wegpunkte erfasst. Sieht dann zum Beispiel so aus, es war eine Bikepacking-Tour in der Eifel. Da habe ich dann hier so eine Food-Pouch, nennt sich die Tasche, am Vorbau gehabt. Da steckt ein Notizbuch drin, ein Bleistift außen, ein Garmin am Lenker, mit dem habe ich die Wegpunkte gesetzt. Der andere Garmin war für die Navigation zuständig. 7 bis 8 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit im Mittelgebirge. Ich habe unterwegs auch noch ein bisschen Vespucci und Street Complete benutzt. Fokus waren aber Straßen- und Wegeeigenschaften. Wanderwegmarkierungen habe ich ignoriert. Ich habe draußen etwa 25 Wegpunkte pro Stunde gesetzt und abgearbeitet habe ich 30 bis 60 mit JOSM. 60, wenn das Land, die Landnutzungserfassung dort vor Ort entweder nicht vorhanden war oder in guter Qualität. 30, wenn ich erst noch umfangreich aufräumen musste und dementsprechend sehr viel Zeit gar nicht darauf verwendet habe, meine eigenen Wegpunkte abzuarbeiten. Wenn man jetzt hingegen mit der Kamera durch die Lande fährt und die Kamera am Fahrrad befestigt, hier zum Beispiel an einem Gravelbike oder jedem Fahrrad mit Rennradlenker, kann man das auch über Kopf sehr geschickt machen. Das ist hier an einem Faltrad. Und sich nur auf Straßeneigenschaften fokussiert, Zeitraffer Fotoaufnahme macht, alle 5 Sekunden ein Foto. Hier ein Beispiel aus meiner Fahrt zur State of the Map Europe in Polen. Es waren 45 Kilometer Strecke, das eine Teilstück, 17 Kilometer pro Stunde, ohne Pausen, 1900 Fotos. Das ist ein recht dünn besiedeltes Gebiet mit nur einer Kleinstadt gewesen. Ich habe nicht auf abzweigende Wege geachtet. Draußen habe ich 12 Fotos pro Minute gemacht und abgearbeitet habe ich 9. Sprich, wenn ich Fotomapping mache, brauche ich am Schreibtisch deutlich länger, während bei der anderen Mapping-Methode gerade eben bin ich am Schreibtisch schneller. Dafür muss ich draußen auswählen, was ich erfasse. Und zu Fuß 3,3 Kilometer pro Stunde, das habe ich jetzt sogar über mehrere Wanderungen gemittelt, auch Mittelgebirge im Schwarzwald. Straßeneigenschaften habe ich mitgenommen, Wanderrouten und Wegweiser. An jeder Kreuzung habe ich laut meinem Track 2 bis 3 Minuten verbracht. Das ist also nichts, was man machen kann, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, die keine Mapper sind. Die fühlen sich dann genervt. 12 Wegpunkte draußen, 22 in JOSM pro Stunde abgearbeitet. Und daher mein Appell zum Schluss, wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, was ihr machen sollt oder könnt, nutzt Street Complete. Street Complete stellt euch die passenden Fragen, fragt euch das, was noch fehlt, Es ist die App, mit der ihr zusätzliche Texte ergänzen könnt und euch auch gar nicht mit dem Zeichnen von Geometrien beschäftigen müsst. Und die Aufgabenauswahl in Street Complete ist lang. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Nakana, für die tollen Anregungen. Und ich denke, allen ist klar, der nächste Urlaub ist im Südschwarzwald oder Oberösterreich. Das haben wir jetzt.
Oder Schleswig-Holstein.
Oder Schleswig-Holstein.
Oder in der Altmark oder in Mecklenburg.
Ja, und wir haben auch gesehen,
die Kriterien. Oder in den Schweizer Alpen.
Okay, gut. Also es gibt noch mehr Ziele als diese zwei. Ja, und toll auch, dass du uns die Methoden da gezeigt hast, wie man da vorgehen kann. Und mal gucken, ob wir auf der nächsten Konferenz dann da weitere Erfahrungen austauschen. Es gibt auf jeden Fall viele Fragen hier im Chat. Ich fange mal mit der höchstgevoteten an. Ja, da geht es um einen Tipp an neue Mapper, wie man sich über Nodes nicht in mögliche Editing-Wars alter, alteingesessener Veteranen einmischt. Ja. Kannst du da was zu sagen? Oder?
Also das ist jetzt ein Problem, das ich so nicht wahrgenommen habe.
Bei Nodes nicht?
Also bei Nodes, es gibt gelegentlich Nodes, die eine sehr lange Diskussion drunter haben, die dann eigentlich eher dazu dienen, dass Leute hoffentlich eine Entscheidung finden, wie man ein konkretes Objekt erfasst. Aber meistens sind die Nodes eher sehr einfacher Natur, wie zum Beispiel, dieser Laden hat geschlossen oder hier fehlt ein neu gebautes Haus. Mhm. Fahre ich hin? Mach ein Foto oder zwei von dem Haus, trag vielleicht auch direkt vor Ort mit Vespucci das Haus gleich in OSM ein, so grob geschätzt, solange es noch kein aktuelles Luftbild gibt und weiter geht's.
Okay, ja, und dann noch zu den Gasthöfen. Du hast ja da diesen geschlossenen Gasthof gezeigt. Wie kann man veraltete Daten erkennen und Daten, die sich nicht an aktuelle Standards halten? Hast du da nochmal einen Tipp?
Also bei den Gasthöfen würde ich schauen, welche, die keine Website haben, die sind verdächtig, dass es sie noch gibt. Oder keine Telefonnummern erfasst, also wo einfach sehr wenig Zusatzinformationen erfasst sind. Was man auch nutzen kann, aber nur zum Spicken und zum Planen der Tour, nicht zum Übertragen. Schaut bei Google Maps rein, wenn dauerhaft geschlossen dran steht, dann nochmal hinfahren. Der wird auch dauerhaft geschlossen sein, aber ihr müsst leider hinfahren, sonst ist es eine Urheberrechtsverletzung.
Aha, guter Tipp. Okay. Ja, dann gibt es eine Frage. Gibt es Projekte, die dir bekannt sind, bei denen Heuristiken, Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, um Stellen zu finden, wo Daten fehlen könnten?
Mir ist keines bekannt. Es gab, als ich bei OSM angefangen habe, mal so eine Analyse zu fehlenden Briefkästen mit der 1000-Meter-Regel. Die gab es auch damals schon. Aber sonst kenne ich so jetzt ad hoc nichts. Ich kann jetzt nur direkt auf die zwei Karten verweisen, die ich produziert habe für diesen Vortrag. Die sind in den Folien verlinkt. Kann man online drin rumzoomen, wo man sehen kann, in welchen Gegenden noch Mappingbedarf besteht.
Okay. Ja, dann hast du ja eben diese ganzen fehlenden Wege gezeigt und da ist jetzt die Frage, kann es sich nicht auch um Flächen wie Nationalparke oder Truppenübungsplätze etc. handeln, in denen Wege gesperrt oder rückgebaut sind?
Das sieht man ja auf der Karte. Also der Nationalpark ist in OSM erfasst, die Grenzen werden von OSM Karte dargestellt auf der Website von OpenStreetMap und da sieht man, dass, ja, also wenn man auf den Nationalpark schaut, der hat so ein atypisch dünnes Wegenetz, aber das ist dort halt so. Mhm. Okay. Meistens sind die Nationalpark-Wegenetze auch sehr gut erfasst.
Mhm. Okay. Ja, dann kommen wir nochmal zum Fix-Me-Attribut und dem empfohlenen Umgang damit. Sollen hier aufgedeckte Fehler, die man selbst nicht ergänzen kann, zum Beispiel Missing Bridge Height, hinterlegt werden? Wie ist da deine Empfehlung?
Also das Fix-Me sollte man nicht ergänzen, wenn es sich nicht schon aus den Daten ergibt. Also zum Beispiel eine fehlende Durchfahrtshöhe ist kein Grund, ein Fix-Me anzugeben, weil die Durchfahrtshöhe, das Tag fehlt ja dann auch. Das kann man dann per Overpass schon feststellen. Das wäre unnötig, das Fix-Me in dem Fall.
Okay, genau, dann noch eine Anmerkung. Du hattest ja eine Folie mit so einem Fix-Me hier direkt vorm Schloss und da hat jemand in der Mittagspause beim Spaziergang den schon geprüft und gelöscht. Also da braucht er nicht mehr aktiv werden. Das ist auch schon mal gut. Ja, und dann gibt es noch eine letzte Frage hier aus dem Chat. Korrigierst du schriftliche Vermerke für eigentlich numerische Attribute?
Da weiß ich jetzt nicht genau, was die Person da fragen wollte.
Tja, ist die Person hier?
Also das sieht eher danach aus, als etwas, was man vom Schreibtisch aus machen kann. indem man Schreibfehler korrigiert, Daten in ein gültiges Format bringt. Das braucht meistens keine Besichtigung vor Ort. Die Betonung liegt auf meistens.
Ja. Gut, ja, dann haben wir die ganzen Fragen hier aus dem Fragenbereich geklärt. Jetzt nochmal die Frage hier in den Raum. Gibt es noch was, was ihr dem Nakana mitgeben wollt oder fragen wollt, dann gerne jetzt. Da ist eine Frage. Genau, der.
Ja, danke schön. Das ist sehr reich. Ich habe noch eine Suggestion. In Südspanien, da ist ja auch noch viel zu mappen. Und da habe ich es mal gemacht und da habe ich, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, um Strava Heatmaps und dann kann man sehen, wo unten diesen Heatmaps keine Wege, meistens Wanderwege befinden und dann kann man eine Route machen und das nachlaufen.
Also selbst Strava Heatmaps war auf jeden Fall mal erlaubt, den aktuellen Status weiß ich nicht. Aber im Grunde, wenn du Hinweise hast, wie zum Beispiel das Strava Heatmaps, dass da ein Weg sein könnte und du planst deswegen deine Route, ist es in Ordnung. Genauso gut, wie du auch in Google Maps nach den geschlossenen Gasthöfen suchen kannst und dann die einzelnen abfahren kannst. So kannst du die Daten waschen.
Okay.
Gut.
Danke.
Ja, gibt es noch eine Frage hier im Raum?
Weniger eine Frage, aber eine Anmerkung noch, wenn es darum geht, Orte zu finden, wo es sich lohnt, was zu mappen. Ich hatte vor Jahren mal einen Vortrag, wo der beste Prädiktor ist, ob eine URL, also der Link zu einer URL tot ist. In 100% aller Fälle war das Objekt selbst mappingbedürftig und in 70% aller Fälle hat man weitere signifikante Objekte drumherum gefunden, die mappingbedürftig sind.
Das ist wirklich so, das ist wie mit dem Briefkasten. Wenn der Briefkasten im Dorf fehlt, dann fehlt meistens noch viel mehr. Mhm.
Ja, noch eine Frage hier im Raum? So, dann freuen sich alle wahrscheinlich auf die nächste Radtour und...
Oder Wanderung.
Oder Wanderung und genau, ich bin gespannt, was daraus wird und ob bald OSM dann wirklich vollständig ist. Danke nochmal, Nakana, für deine Anregungen und deinen Vortrag.